ARD Sounds.
MDR Klassik. Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Der Bach-Kanal hat immer noch sein Quartier in Weimar aufgeschlagen. Und heute suchen wir mal danach, was Bach außer Orgelmusik und Kantaten dort so noch alles komponiert hat. Das war der Beginn des ersten brandenburgischen Konzertes, von dem wir in aller Vorsicht möglicherweise annehmen können, dass das Stück schon in Weimar, ich lache schon selbst, als Frühfassung existiert hat. Da sprechen wir später noch drüber. Aber das führt uns zu der Überlegung, ob Bach als Konzertmeister in Weimar sich noch umtriebiger als Komponist betätigt hat, als wir das bislang besprochen haben. Erstmal, was gibt es denn konkret, Michael, als Autografe von Bach aus der Weimarer Zeit, abseits von Orgelwerken und Kantaten?
Na, lieber Bernhard, erstmal pardon, dass ich dir in deine Anmoderation hineingelacht habe.
Nee, war korrekt.
Weil du dich so in aller vorsichtiger Vorsicht irgendwie geäußert hast.
Man weiß ja nie.
Und das ist ja auch ganz gut so, wenn man über diese Dinge redet, die wir nicht genau wissen. Und das ist halt verdammt viel auch aus der Weimarer Zeit. Ja, also tatsächlich jetzt an Autografen, die da sind und auch vollständige Werke betreffen, ist es jetzt gar nicht so wahnsinnig viel. Jetzt abseits von Orgelwerken und Kantaten. Die Motette Ich lasse dich nicht, Teilautograf, da hat noch ein Schüler von Bach mitgeschrieben. Er hat leider seinen Komponistennamen nicht drüber gesetzt, deswegen war auch lange immer das Rätsel, ist es jetzt eine Motette von Johann Christoph Bach, dem Eisenacher, oder von Johann Sebastian Bach selbst. Inzwischen ist sich die Bach-Forschung ziemlich einig, es ist doch ein echter J.S. Bach. Dann ein Stammbuchblatt mit einem Kanon Perpetuus, BWV 1073, wie ich vor ein paar Jahren zeigen konnte, original aus einem Stammbuch für den Weimarer Stadtschreiber Johann Christoph Gebhardt. Und außerdem, auch da habe ich eine gewisse Aktie dran, meine Bach-Arie, alles mit Gott und nichts ohne ihn, 1713 für den Herzog komponiert. Es gibt tatsächlich darüber hinaus noch ein bisschen Material, so ganz fragmentarische Sachen, wo man nicht so richtig weiß, wo es dazugehört. Sind das auch irgendwelche Arien oder was auch immer gewesen? Also hier gibt es, glaube ich, eine große Leerstelle oder sagen wir mal eine Dunkelziffer, die möglicherweise riesengroß gewesen ist, aber überliefert ist leider praktisch nichts.
Und wenn wir ehrlich sind, betrifft diese Leerstelle ja auch die Orgelmusik, denn da haben wir ja auch ganz wenig Autografen, nur Kantaten gibt es eine Reihe von Autografen.
Ja, und zum Glück fleißige Schüler, Enkelschüler oder Menschen aus dem Umfeld, die dann doch irgendwie relativ viel tradiert haben. Deswegen ist am Ende dann doch eine ganze Menge an musikalischem Holz erhalten geblieben, ja, aber eben doch in den wenigsten Fällen den Autografen. Da ist wirklich die Überlieferung der Kantaten noch am besten gelaufen.
Aber was ich jetzt wirklich ganz interessant finde für Bach in Weimar, dass es etliche Abschriften gibt von Bachs Hand, wo er also Kompositionen anderer Komponisten abgeschrieben hat. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
Ja, also da haben wir zum Glück ein bisschen was. Also einerseits wirklich konkret in erhaltenen Abschriften. Teilweise gibt es aber auch Hinweise, sehr konkrete, dass solche Abschriften mal existierten, bloß heute nicht mehr da sind. Also, wir haben ja schon mal in einer Folge über diese ganzen Vorbilder in der französischen Orgelmusik gesprochen, was eben belegt ist durch Bachs eigenhändliche Abschriften wirklich von diesen führenden Organisten und auch Cembalisten des Hofes zu Versailles beziehungsweise großer französischer Metropolen. Natürlich dann die ganze Italienerstrecke, also Vivaldi, Albinoni, wie sie alle heißen. Aber zum Beispiel gibt es auch den Hinweis, dass Bach sich einen Druck von Frescobaldi, also früher 17. Jahrhundert, Fiori Musicali, auch komplett abgeschrieben hat. Ich glaube im Jahr 1713 oder 1714,
das
sehr, sehr konkret dieser Nachweis, glaube ich, aus dem späten 19. Jahrhundert, nur wissen wir gerade nicht, wo das Ganze ist. Also entweder verloren gegangen oder in irgendeiner Privatsammlung. Er hat sich Musik abgeschrieben von Marco Giuseppe Peranda, italienischer Komponist am Dresdner Hof. Mhm. Auch Musik aus Wien, Francesco Bartolomeo Conti, der am Wiener Hof einer der maßgeblichen Komponisten war. Da gibt es eine Kantate, Languet Anima Mea. Außerdem hier und da auch noch Hinweise, dass Bach, gerade was jetzt so Messkompositionen betrifft, durchaus auch von jetzt mal heute jetzt nicht mehr ganz so prominenten Komponisten, die an diversen Höfen in Mittel-, Nord- und Süddeutschland gewirkt haben, Musik zur Kenntnis genommen hat, Johann Christoph Peetz, Hugo von Wilderer, ganz interessantes Material. Also er scheint da schon einen reichen Notenvorrat gehabt haben und vielleicht gar nicht unbedingt er selber, sondern natürlich haben die Dreses auch eine Notenbibliothek gehabt. Und wie viel da jetzt am Hof selber gewissermaßen permanenter Besitz der Herzöge war, das wissen wir auch nicht so richtig. Indirekt kann man sich erschließen, dass wahnsinnig viel handgeschriebene Musik da gewesen sein muss, weil wir teilweise in den Rechnungsbüchern des Hofes Hinweise haben, wie viel Papier Bach, aber auch die Hofkapellmeister, aber auch spezielle Komponisten bekommen haben, um Noten abzuschreiben. Und da wurden auch manchmal Honorare für das Abschreiben der Noten gezahlt. Und wenn man da mal versucht, eben die Höhe der Honorare ins Verhältnis zu setzen mit der Menge an Notenpapier oder eben auch wirklich abgeschriebenen Noten, dann reden wir hier von tausenden Seiten. Und deswegen, glaube ich, kennen wir wirklich nur die Spitze des Eisbergs und tun gut daran, jetzt den musikalischen Horizont des Weimarer Hofs jetzt nicht allzu gering einzuschätzen. Ich habe es schon mal gesagt, Bach selber hat sich versucht, die musikalische Landkarte Europas insgesamt zu erschließen. Und ich glaube, er stand damit nicht allein da.
Damit haben wir ja wirklich ein schönes Bild vom noch ein bisschen auch forschenden, studierenden Bach da in Weimar, der irgendwie alles kennenlernen wollte, was irgendwie möglich war. Wir kennen wahrscheinlich eben nur, wie du gesagt hast, einen Bruchteil davon. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen spekulieren und das machen wir auch sehr gerne. Wie sieht es denn mit Cembalo-Werken aus in Weimar? Hat er da sich auch betätigt? Ich meine, Orgel ist klar, Kantaten sind klar. Was ist mit Cembalo?
Naja, also das ist jetzt auch wieder die Frage, wie man so ein bisschen die stilistische Entwicklung von Bach einschätzt, weil eben vieles eben nicht in Autographen da ist. Aber zum Beispiel sind ja vor einigen Jahren aufgetaucht, also Quellen wirklich aus erster Hand, weitgehend geschrieben da von seinem Weimarer Privatschüler Johann Martin Schubert, der dann später sein Nachfolger wurde, wirklich Reinschriften, wo Bach selber noch mit Anmerkungen gemacht hat und glaube auch Satzüberschriften von einzelnen der großen Cembalo-Toccaten. Also es kann gut sein, dass das wirklich erst Weimarer Werke sind und nicht früher. Dann gibt es die Überlegung, ob nicht vielleicht einzelne der englischen Suiten im Grunde genommen schon vor der Köthnerzeit existierten oder im Werden, im Entstehen waren. Einzelne Präludien und Fugen, BWV 894 zum Beispiel, das große A-Moll oder BWV 904, also da ist vieles praktisch auf der Tentativliste, um das mal so zu sagen. Und letztlich müssen wir ja davon ausgehen, als Hoforganist ist ja Bach zugleich derjenige gewesen, der, wenn die Hofkapelle musiziert hat, außerhalb der Kirche, also bei der Kammermusik, da sitzt er nicht an der Orgel, sondern am Cembalo. Und deswegen müsste es ja mit dem Teufel zugehen, wenn jetzt auf die Weimarer Zeit nicht doch auch eine ganze Stange an überlieferten Cembalo-Werken auch zurückgeht. Einiges kann man wirklich mit Bestimmtheit sagen, noch nicht, wo dann irgendwie die Quellenlage so deutlich ist. Aber es ist ein bisschen wie beim Orgelwerk. Viele dieser Werke sind ja eben doch nicht in seinen Handschriften überliefert. Und da sind wir dann einfach auf stilistische Argumente angewiesen, um das irgendwie zu datieren. Und da ist ein großer Interpretationsspielraum.
Und wir machen an dieser Stelle mal eine kleine musikalische Zäsur und hören uns mal ein Cembalo-Werk, was wir oder die Bach-Forschung nach Weimar datieren. In aller Vorsicht die Fantasie in A-Moll, Werkverzeichnis 904.
Thank you.
Das war der Beginn der Fantasie in A-Moll. Da gibt es dann auch eine Fuge dazu. Bachwerkeverzeichnis 904 könnte mit großer Wahrscheinlichkeit in Weimar entstanden sein. Michael, wie sieht denn das nun aus mit dem wohltemperierten Klavier? Das ist ja immer so ein schönes Thema, weil es da auch diverse Legenden drüber gibt. Bei großen Werken gibt es immer viele Legenden. Ja. Kann das sein, dass er da diese Idee, das ist ja wirklich eine revolutionäre Idee, schon in Weimar hatte?
Naja, also irgendwann machen wir ja wahrscheinlich auch mal noch die Podcast-Folgen zum wohltemperierten Klavier.
Unbedingt.
Ja, aber hier sind tatsächlich Legenden gestrickt worden im engsten Umfeld Bachs. Wir reden hier vom Teil 1 des wohltemperierten Klaviers. Und da haben wir Bachs Autograph und das hat einen ganz aufwendigen Titel und sogar mal ein Datum. Und da ist einfach die Jahreszahl, die Bach schreibt, das Jahr 1722. Aber die Legende wurde jetzt maßgeblich gestrickt von einem Schüler Johann Sebastian Bachs und genau genommen von dessen Sohn. Also ich rede jetzt hier vom Schüler Heinrich Nikolaus Gerber, der in den 1720er Jahren bei Bach hier in Leipzig Schüler war. Und der hatte einen Sohn, Ernst Ludwig Gerber, der in Sondershausen Hoforganist war, vor allem aber berühmt dafür ist, dass er ab den 1790er Jahren ein großes, insgesamt vierbändiges musikalisches Lexikon herausgegeben hat. Das Gerber-Lexikon, das berühmte. Und da steht an einer Stelle, so hat er, also Bach, nach einer gewissen Tradition sein temperiertes Klavier, die sind zum Teil sehr künstliche Fugen und Präludien durch alle 24 Töne, an einem Orte geschrieben, wo ihm Unmut, Langeweile und Mangel an jeder Art von musikalischen Instrumenten diesen Zeitvertreib abnötigte. So, und jetzt kann man natürlich eins und eins zusammenzählen und überlegen, wo hatte Bach Unmut, Langeweile und musste sich irgendwie die Zeit vertreiben.
Und kein Instrument.
Ja, und kein Instrument, genau.
Wichtig.
Und nach all dem, was wir über die Biografie wissen, und ich betone es nochmal, wir haben ja eben wirklich nur, sagen wir mal, ein schattenhaftes Wissen darüber, was Bach an jedem einzelnen Tag so gemacht hat. Ja. Aber da ist man dann natürlich ganz schnell bei diesen 4 Wochen, in denen Bach in Weimar im November 1717, also kurz vor seinem Abgang, unter Arrest gesessen hat. Also das wäre ja ein Ort, auf den all diese Attribute zutreffen könnten. Mhm. Und tatsächlich haben wir auch Belege, dass er viele dieser Präludien bzw. Fugen in früheren Fassungen existierten, als sie dann Bach 1722 in sein amtliches Autograph eingetragen hat. Das heißt, die Stücke haben schon eine Vorgeschichte. Und deswegen wäre das jetzt nicht so unplausibel. Natürlich wäre jetzt die Gegenhypothese, dass auch mal es andere Momente in Bachs Leben gab, wo er schlechte Laune hatte, Unmut und keine Instrumente. Was ist zum Beispiel, keine Ahnung, wenn sie dort irgendwie in Karlsbad sitzen und der Fürst hat da seine Chor, also ich rede jetzt von der Küttnerzeit, und sie müssen irgendwie warten, bis es irgendwie weitergeht. Oder keine Ahnung, irgendwelche anderen komischen Ausflüge. Ich bin trotzdem ein Fan von dieser Geschichte, weil ich das einfach so klasse fände, wenn der Bach aus der Not eine Tugend gemacht hätte in diesen 4 Wochen unter Arrest und auf diese Weise in dem Moment, wo der Herzog ihn praktisch auf den Topf setzen wollte, in einer Art und Weise Musikgeschichte geschrieben hätte, wie es keiner geglaubt hätte, weil, sagen wir mal, das wohltemperierte Klavier ist nun wirklich ein epochales Werk.
Ja, das sind schon mal ein paar Töne aus dem wohltemperierten Klavier, aus dem ersten Teil. Und wie Michael gerade gesagt hat, wir werden natürlich uns diesem epochalen Werk auch in diesem Podcast irgendwann mal widmen. Ich denke, so lange wird das auch gar nicht mehr dauern, dass wir das mal machen, weil es einfach ein zu spannendes Thema ist. Schon die Legenden, die dazu führten. Zum Abschluss dieses Podcasts heute, in dem es also um sonstige Kompositionen in Weimar geht, möchte ich aber doch nochmal zu den Konzerten kommen. Ganz am Anfang habe ich da schon mal drauf hingewiesen. Also wir wissen ja, das haben wir auch schon betont, dass Bach in Weimar diesen Concerto-Stil, diesen italienischen, studiert hat, anhand der Werke, die er bekommen hat. Und die Frage ist natürlich, sollte er diesen Stil wirklich nur in Orgel- und Cembalo-Transkription eingesetzt haben? Das fände ich ein bisschen unbefriedigend. Es gab ja schließlich eine Hofkapelle da und eine leistungsfähige. Also kann es denn sein, dass einzelne Stücke auch schon für richtig Orchesterbesetzung entstanden sind?
Also unbedingt. Und jemand, der sich ab 1714 noch Konzertmeister nennt, auch wenn das da jetzt nicht in dieser Ernennungsurkunde explizit mit drin steht, aber der wird jetzt auch nochmal ein zusätzliches Bedürfnis, aber vielleicht auch eine zusätzliche Verpflichtung gehabt haben, in dem ganzen Bereich Kammermusik, Tafelmusik noch ein bisschen mehr zu leisten. Und wenn er schon die ganzen Prinzipien der italienischen Konzerte sich so aneignet und damit spielt in diesen Arrangements, dann ist ja der naheliegende Schritt, da irgendwie noch ein bisschen mehr zu tun. Also auch selber wirklich für Instrumentalensemble zu komponieren, dass diese Musik dann in den Originalquellen Totalverlust wäre, würde mir auch total einleuchten. Ich werde in Ungnaden aus dem Hof entlassen. Dieses Stimmmaterial hat bestimmt in dem Hauptschrank der Hofkapelle irgendwo im Schloss gelegen und vielleicht kam er da wirklich nicht mehr ran. Und wir haben ja schon eine ganze Reihe an Hypothesen, die irgendwie in der Welt sind, in Sachen Frühfassung einzelner brandenburgischer Konzerte. Also der heißeste Kandidat, um das mal dazu sagen, ist das erste brandenburgische Konzert. Ja, F-Dur, da haben wir auch ein Szenario ganz direkt. Wir kennen ja die Jagdkantate von Bach, die vor Weißenfels 1713 entsteht. Die beginnt mit einem Rezitativ, was mir behagt, ist nur die muntere Jagd, und zwar in F-Dur. Und eigentlich kann das Stück nicht so losgegangen sein. Da muss eigentlich vorher irgendwas passiert sein, musikalisch, was schon mal die Jagd etabliert hat. Idealerweise in F-Dur oder irgendwie in der Tonart ganz nah dran. Und eigentlich wäre der Kopfsatz des ersten brandenburgischen Konzertes mindestens in der Frühfassung der ideale Opener für die Jagdkantate gewesen. Und dann würde man sagen, okay, dann ist das eigentlich ein Stück, was schon in Weimar entstanden ist und dann eben erst im Jahr 1721 für den Markgrafen von Brandenburg von Köthen aus halt nochmal in einer überarbeitenden Variante oder reingeschriebenen Variante es eben dann in die brandenburgischen Konzerte geschafft hat. Ja, aber es gibt auch die Überlegung, jetzt bei anderen brandenburgischen Konzerten zu sagen, das waren vielleicht teilweise vorher erstmal Trio-Sätze oder sowas. Also da schießen die Hypothesen ins Kraut. Wer weiß, was da alles war. Ich würde sehr, sehr viel darauf verwetten, dass es tatsächlich einen erklecklichen Haufen an Instrumentalmusik und Kammermusik aus der Weimarer Zeit gegeben hat und die Verlustquote sehr hoch ist, beziehungsweise wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil die Stücke dann in irgendwelchen Bearbeitungen aus späterer Zeit nochmal aufgegangen sind.
Klare Antwort. Da würde ich doch am Schluss noch einmal nach einer letzten Kategorie an Kompositionen fragen. Das sind die Glückwunschkompositionen. Da frage ich nun wirklich den Richtigen. Michael, eine hast du dingfest gemacht. Eine.
Ja.
Aber nun war der Mann ja fast 10 Jahre in Weimar. Gibt es da mehr? Ist das ein Einzelfall?
Naja, diese eine, Alles mit Gott, ist ja praktisch ein Geburtstagsgeschenk.
Entschuldigung, ich habe gar nicht den Titel erwähnt. Sag's nochmal.
Die Arie Alles mit Gott und nichts ohne ihn ist ein Geburtstagsgeschenk des Buttstädter Pastors Mylius an den Herzog Wilhelm Ernst im Oktober 1713. Er hat ja den Bach offensichtlich beauftragt, hier in mein gedrucktes Gedicht, ein strophisches Gedicht, trag du da mal auf den leeren Seiten die offizielle Vertonung ein. So. Und natürlich hat nicht nur Mylius dem Herzog zum Geburtstag gratuliert, sondern die Hofkapelle war auch an jedem Geburtstag, an jedem Namenstag mit irgendeiner musikalischen Huldigung zur Stelle. Da haben wir teilweise Textdrucke, aber wir haben keine Ahnung, wer das vertont hat. Da wird der Bach auch mal mitgemacht haben, ganz klar. Und wir haben ja nicht nur den Wilhelm Ernst, sondern was bei Ernst August und Johann Ernst, also bei den beiden Neffen, im Roten Schloss abging, wenn da mal irgendwie Feste zu feiern waren mit gesungenem Lobpreis, können wir uns gar nicht ausmalen. Also da wird viel passiert sein. Auch noch, dürfen wir nicht vergessen, der Ernst August, also der Mitregent, der heiratet ja 1716 die Schwester von Fürst Leopold zu Anhalt-Köthen. Und zwar in Nienburg an der Elbe, also praktisch in Anhalt-Köthen. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass dort auch ein gewisser Personalbestand der Weimarer Hofkapelle irgendwie mitgemacht hat. Und vielleicht ist das überhaupt der Moment gewesen, wo Johann Sebastian Bach, wenn er denn dabei gewesen sein sollte, überhaupt den Leopold das erste Mal kennengelernt hat, weil die waren ja alle zu der Party. Ja? Mhm. Und was kann denn so ein Musiker, wenn er da ist, machen? Natürlich musizieren. Und dass Bach mindestens da improvisiert, aber sich auch als Komponist anbietet, zumal wenn er insgeheim nach einer Hofkapellmeisterstelle sucht, liegt doch nur nahe. Auch hier haben wir meistens dann immer nur Textdrucke, die uns nicht verraten, wer die Komponisten gewesen sind. Aber ich denke, da ist einfach wahnsinnig viel verloren gegangen. Und natürlich war das eben auch immer bei solchen weltlichen Anlässen erstmal grundsätzlich Musik, wo klar war, dieser Text ist wahrscheinlich nicht wieder zu verwenden. Vielleicht die Musik durch Parodieverfahren oder so. Aber es kann eben auch sein, dass das alles Totalverlust ist oder erneut unsichtbar für uns irgendwo dann in bearbeiteten Formen in späteren Köthener oder Leipziger Werken indirekt erhalten geblieben ist.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de und überall, wo es Podcasts gibt.